Ja, einen wunderschönen guten Morgen von meiner Seite. Ich freue mich, dass ich jetzt innerhalb relativ kurzer Zeit schon wieder in Gerlingen predigen darf. Ich mache eine Urlaubsvertretung für den Cornell, der hat mich gefragt, weil er eigentlich im Plan stand, aber jetzt doch verhindert ist. Und da war so die Frage für mich, nehme ich eine Predigt aus der Dose, weil ich war jetzt auch erst wandern und so, aber habe dann mich doch gestern Nacht hingesetzt und noch was Neues gemacht. Und bei mir ist oft so, dass ich beim Bibellesen fallen mir so Sachen auf und dann denke ich mir so, da müsstest du doch mal was dazu machen, gerade weil das auch mir selber wieder ermöglicht, mich in eine Thematik einzuarbeiten. Und eine Sache, die mir aufgefallen ist, ich lese gerade das Markus-Evangelium, habe festgestellt, das Markus-Evangelium ist etwas, was ich vernachlässigt habe. Ich lese viel Matthäus, das ist total bunt angemalt, viel Johannes, aber Markus irgendwie nicht. Das ist selbst kirchengeschichtlich so, es gibt wenig Kirchenväterliteratur zum Markus-Evangelium. Das ist irgendwie kurz, das meiste, was da drin steht, steht auch woanders drin. Und so ist Markus auch bei mir auf jeden Fall eher vernachlässigt. Aber es gibt so Besonderheiten und eine davon ist mir eben diesmal aufgefallen, nämlich der Schweigebefehl bei Markus oder aber auch das Messias-Geheimnis genannt. Das ist etwas, was nur bei Markus in dieser Deutlichkeit vorkommt. Man findet es schon auch bei Matthäus, man findet es schon auch bei Lukas, aber in den Kapiteln 1 bis 9 im Markus-Evangelium kommt das mindestens 8-mal vor, dass Jesus sagt, Leute, redet nicht davon, was ihr gesehen habt, was ihr gehört habt. Und jetzt muss man sich schon fragen, macht das überhaupt Sinn? Jesus tritt auf als ein Messias, tritt auf als ein Prediger, der gehört doch eigentlich dazu, dass man bekannt wird. Das erscheint widersinnig, selbst für seine Familie. Im Johannesevangelium liest man das, Johannes 7, da sagen seine Brüder zu ihm, Junge, wenn du bekannt werden willst, dann geh doch nach Jerusalem, geh nach Judäa und tritt auf, zeig dich öffentlich. Mach nicht die ganze Sache irgendwie im Verborgenen, sondern du musst raus, du musst gesehen werden. Und dann heißt es allerdings im Nachsatz vom Erzähler, denn auch seine Brüder glaubten nicht an ihn. Also das ist der Rat der Ungläubigen letztlich, der zu Jesus spricht, hey, wenn du diese Dinge tust, zeige dich der Welt. Die historisch-kritische Theologie hat ja auch einige Sachen dazu gemacht, vor allem ein Herr Wrede im 19. Jahrhundert, der hat dann gesagt, naja, wenn Jesus die ganze Zeit davon redet, dass man nichts davon erzählen soll, dann ist das wahrscheinlich ein literarisches Konstrukt. Das hat sich der Markus einfallen lassen, weil nie jemand auf den Gedanken gekommen ist zu Jesu Lebzeiten, dass er eigentlich der Messias, der Christus ist, sondern der war halt so ein toller Rabbi, dann ist er gestorben, dann hat man ihn nachträglich zum Messias erklärt und dann hat jetzt Markus diesen Schweigebefehl reingebracht, um diese Spannung zu überbrücken. Na, Jesus hat die ganze Zeit erzählt, er ist der Messias, nur leider weiß es keiner, weil Jesus halt jeden verboten hat, davon zu reden. Das war zumindest die Sicht der historisch-kritischen Schule. Ich möchte mit euch einfach mal in den Text hineingehen und schauen, was wir daraus ziehen können, was wir daraus lernen können, weil ich denke schon, dass es durchaus Sinn macht, dass dieser Schweigebefehl auch in dieser Vielzahl und Pluralität, wie wir ihn in Markus vorfinden, dass den Jesus tatsächlich so gebracht hat. Der erste Schweigebefehl ist gleich am Anfang des Markus-Evangeliums, ist ja sehr, sehr knapp. Es gibt keine Einleitung, es gibt nicht wirklich einen Abschluss. Und so steigen wir im Prinzip auch direkt in den Dienst Jesu im Kapitel 1 ein. Und dazu gehört unter anderem, dass er eben unreine Geister mit Vollmacht austreibt. Das erste Vorfall gleich in der Synagoge, Markus 1, 23 bis 25 und dann nochmal Vers 34. Nun war da gerade in ihrer Synagoge ein Mann, der von einem bösen Geist besessen war, der brüllte plötzlich los. Was willst du von uns, Jesus von Nazareth? Bist du gekommen, uns zu vernichten? Ich weiß, wer du bist, der Heilige Gottes. Schweig, befahl ihm Jesus da, verlass den Mann. Und dann ein paar Verse weiter. Und Jesus heilte viele Menschen, die an den verschiedensten Krankheiten litten. Er trieb auch viele Dämonen aus, die er aber nicht zu Wort kommen ließ, weil sie wussten, wer er war. Also der Dämon, der interessanterweise im Gottesdienst auftritt, der Synagoge, sagt, ja, du bist der Heilige Gottes. In Markus 3 lesen wir, dass die Dämonen auch sagen, ja, du bist der Sohn Gottes. Also das, was in Markus eigentlich erst viel später offenbart wird, von den Dämonen wird es von Anfang an verkündigt in der Konfrontation mit Jesus Christus. Das erinnert so ein bisschen an Jakobus 2,19. Da schreibt der Bruder von Jesus, der später eben dann doch glaubt, du glaubst, dass nur einer Gott ist, du tust recht. Auch die Dämonen glauben und zittern. Also die geistliche Welt, auch die gottfeindlich eingestellt ist, weiß, wer Jesus ist. Und von Anfang an ist da auch in der Konfrontation, dass die das bekannt machen. Und Jesus verhindert das. Nicht nur Jesus, übrigens auch bei Paulus gibt es die Situation in Apostelgeschichte 16, da ist so eine Magd mit einem Wahrsagegeist, die läuft denen die ganze Zeit hinterher und sagt, ja, das sind die Leute, auf die müsst ihr hören, die verkündigen den wahren, lebendigen Gott. Und irgendwann ist es Paulus zu viel, dreht sich um und sagt, fahr aus. Dann gibt es einen großen Aufstand, weil die Frau, diese Magd, war recht einkommensträchtig für ihre Besitzer. Aber am Ende, sowohl Jesus als auch Paulus wollen nicht, dass Dämonen die Wahrheit Gottes weitertragen und auch nicht zu diesem Zeitpunkt. Es ist einfach noch nicht dran und deswegen wird den Dämonen das verboten. In manchen unserer Bibelübersetzungen heißt es dann, Jesus bedroht den Geist. Aber bedrohen in diesem Kontext heißt tatsächlich nicht, dass er ihn irgendwie verscheucht oder so, sondern bedrohen heißt, er befiehlt ihm, halt die Klappe, du sagst nichts. Gehen muss er sowieso. Das wäre also erstmal gar nicht so schwer nachzuvollziehen, dass Jesus den Dämonen das Wort verbietet. Spannender ist dann so eine Stelle hier, der Schweigebefehl 2, der Aussätzige, auch noch Kapitel 1, ab Vers 40. Einmal kam ein Aussätziger, er kniete sich vor ihm hin und bat ihn flehentlich, wenn du willst, kannst du mich reinmachen. Jesus hatte Mitleid mit ihm, berührte ihn mit seiner Hand und sagte, ich will es, sei rein. Sofort verschwand der Aussatz und der Mann war geheilt. Jesus schickte ihn auf der Stelle weg und befahl ihm mit aller Entschiedenheit, pass auf, dass du niemand, auch nur ein Wort davon sagst. Geh stattdessen zum Priester, zeig dich ihm und bring das Opfer für deine Reinigung, wie Mose es angeordnet hat. Das wird für sie ein Hinweis auf das Wirken Gottes sein. Ihr seht also hier im Vers 44, das ist ein begrenzter Schweigebefehl. Er soll nichts in seinem Umfeld erzählen, sondern er soll nach Jerusalem gehen, in den Tempel, das Reinigungsopfer machen, das Zertifikat kriegen, dass er jetzt kultisch und medizinisch wieder rein ist. Und in diesem Kontext wäre es ein Zeugnis gewesen für die Priester, die da tätig sind. Aber in seinem Umfeld soll er nichts sagen. Was macht der gute Mann? Vers 45. Der Mann ging weg, erzählte aber überall von seiner Heilung und machte die Sache bekannt, sodass Jesus in keine Stadt mehr gehen konnte, ohne Aufsehen zu erregen. Er hielt sich nur noch außerhalb der Ortschaften an einsamen Stellen auf, doch die Leute kamen von überall her zu ihm. Und wie krass das ist, liest man ein paar Kapitel weiter, Kapitel 3, 20, 21. Jesus ging nach Hause und wieder strömten so viele Menschen bei ihm zusammen, dass er mit seinen Jüngern nicht einmal zum Essen kam. Als seine Angehörigen das erfuhren, machten sie sich auf, um ihn mit Gewalt zurückzuholen, denn sie sagten sich, er hat den Verstand verloren. Der Typ ist durchgeknallt, das geht so dermaßen die Post ab, das kann nicht normal sein. Den müssen wir da rausholen, den müssen wir stoppen, da ist was schiefgelaufen. Und eine der Ursachen ist, so Leute wie dieser Aussätzige hier, die den Schweigebefehl Jesu ignorieren, der Ungehorsam der Leute, die eigentlich von Jesus profitieren, hat zur Folge, dass Jesus von Leuten überrannt wird und dass das Leben schwierig wird. Er kann nicht mehr in eine Stadt gehen, ohne sofort einen Volksauflauf zu verursachen, ohne dass sie sofort die Kranken aus dem ganzen Umfeld bringen. Es ist unmöglich eigentlich, mit seinen Jüngern Gemeinschaft zu haben. Keine Ruhe, ständig Leute da, ständig die Masse, ständig bedrängt. Sobald er in ein Haus geht, ist es sofort voll. Wir wissen das von den Gelähmten, den sie dann bringen. Die müssen ein Loch durchs Dach machen, weil so viel da ist. Das ist die Realität des Dienstes Jesu. Und was ist die Ursache? Leute, die den Schweigebefehl Jesu ignorieren und es bekannt machen in einem Rahmen, den Jesus nicht wollte. Und eine weitere Konsequenz ist, seine Familie erklärt ihn für verrückt. Gut, die glauben zu dem Zeitpunkt noch nicht. Wobei bei Maria könnte man ja zumindest sagen, naja, die hatte ja schon Engel Gabriel und so, ne? Und sie bewahrte die Worte in ihrem Herzen und so. Zu diesem Zeitpunkt, nee, den Typ müssen wir stoppen. Der dritte Schweigebefehl findet sich in Markus 5, Verse 41 bis 43. Ich habe nur diesen Auszug dabei. Der Kontext ist letztlich, dass zu Jesus der Synagogenvorsteher Jairus kommt und sagt, Jesus, ich brauche dich dringend, weil meine Tochter, 12 Jahre alt, ist krank, sie liegt im Sterben. Und Jesus sagt, okay, ich komme mit, fürchte dich nicht, glaube nur, sagte ihm, und zwar zu dem Zeitpunkt, als dann die Botschaft eintrifft, hey, Jesus braucht nicht mehr kommen, es ist zu spät, das Mädchen ist gestorben. Sie gehen dahin, Jesus nimmt nur 3 seiner Jünger mit, die Elite, Petrus, Jakobus und Johannes, und dann schmeißt er alle Leute raus, die in diesem Haus drin sind und schon die Trauerriten gestartet haben, die Klageweiber sind schon da, und Jesus sagt, ah, die schläft nur. Und da alle wissen, dass sie gestorben ist, wird er erstmal ausgelacht. Dann schmeißt er alle raus, außer die 3 Jünger und die Eltern. Und dann haben wir diese Szene hier ab Vers 41. Er fasste es bei der Hand und sagte, Talita cum, das heißt übersetzt, Mädchen, steh auf. Mit fassungslosem Erstaunen sahen alle, wie das Mädchen sich sofort erhob und anfing umherzugehen. Es war nämlich 12 Jahre alt. Jesus verbot ihnen nachdrücklich, anderen davon zu erzählen und ordnete an, dem Kind etwas zu essen zu geben. Jetzt muss man natürlich sagen, das ist absurd, das jetzt geheim zu halten. Ne? Also gerade glauben alle, das Kind ist tot, und dann kommt es aus dem Schlafzimmer raus und sagt, ja, da bin ich, Hunger habe ich auch. Aber auf der anderen Seite hat Jesus ja gerade öffentlich gesagt, das schläft nur. Und diese These wäre jetzt bestätigt, wenn man nicht mit einer Totenauferstehung rechnet. Zum anderen ist es so, dass eine Totenauferstehung, und im Markus-Evangelium ist das hier sozusagen die einzige, es gibt ja noch weitere, der Jüngling von Nain und sowas, aber jetzt hier in dem Kontext, das ist ja eine Machttat in der Kraft und im Zeichen der alttestamentlichen Propheten Elia und Elisa. Also wenn Jesus das tut, zeichnet er sich aus als einer, der auch Macht hat über den Tod und ist damit in der Traditionsspur dieser beiden wirklich großen Propheten. Und dieses Wunder geschieht nicht in der Öffentlichkeit. Das geschieht in der verborgenen Kammer im Inneren des Hauses vor den Augenzeugen der Eltern und nur 3 seiner 12 Apostel. Und das zeigt, dass Jesus genau solche Schlüsselmomente versucht geheim zu halten, auch wenn die Auferstehung per se oder dass das Mädchen jetzt zumindest wieder rumläuft, das ist schon klar, das kriegt jeder mit. Aber was Jesus genau macht und dass er sich als einer ausweist in der Kraft und in der Macht des Elias, das kriegen nur diese 5 Leute mit, und die sollen es nicht weitersagen. Wir lesen an dieser Stelle nicht, dass sie dem nicht gehorchen. Also es scheint tatsächlich so zu sein, dass die Eltern und dass auch die 3 Jünger sich hier daran halten. Ein weiterer Schweigebefehl, der häufiger kommt, ist, dass Jesus nicht möchte, dass man weiß, dass er da ist. 2 Stellen, Markus 7, 24. Von dort aber brach er auf und ging weg in das Gebiet von Tyros, also in den Norden heutiger Libanon. Und er trat in ein Haus und wollte, dass niemand es erfuhr. Und er konnte nicht verborgen bleiben. Also er geht jetzt schon außerhalb seines eigentlich zentralen Wirkungsgebietes in Nordgaliläa, geht er raus, er geht in heidnisches Gebiet, und trotzdem ist er so bekannt, dass er, selbst wenn er inkognito anreist, wenn er explizit sagt, ich möchte anonym bleiben, bitte erzählt es keinem, dass sofort die Kunde die Runde macht und die Leute Schlange stehen. An der Stelle übrigens dann die Frau von Syrophönizien, wo er sagt, hey, ich bin zu Israel geschickt, nicht zu euch Heiden. Und die sagt, ja, aber doch die Hunde kriegen doch zumindest die Krumen, die vom Tisch ihrer Herren fallen. Diese eine Heilung geschieht in diesem Kontext. Aber ihr seht wieder, Jesus gibt diesen Schweigebefehl und es funktioniert nicht. Warum gibt er diesen Schweigebefehl überhaupt? Kapitel 9, 30, 31, und sie gingen von dort weg und zogen durch Galiläa, und er wollte nicht, dass es jemand erfuhr, denn er lehrte seine Jünger und sprach zu ihnen, der Sohn des Menschen wird überliefert in der Menschenhände, und sie werden ihn töten, und nachdem er getötet worden ist, wird er nach 3 Tagen auferstehen. Wir haben schon gesehen, dass es so schwierig ist für Jesus, überhaupt Zeit zu haben mit seinen Jüngern. Und es ist so schwierig, überhaupt mal einen Moment zu haben, wo man Atem holen kann. Und es gibt eben auch Botschaften, die er hat, die nicht für die Allgemeinheit bestimmt sind. Und eine davon ist seine Leidens- und Todes- und Totenauferstehungsankündigung, die er ja 3-mal bringt. Das ist eine Lehre, die nur für seine Jünger ist. Und dafür braucht er eben einen Moment, wo er nur mit seinen Jüngern unterwegs ist. Und das versucht er hier in dieser Durchreise durch Galiläa dann auch zu managen. Offensichtlich gelingt es an der Stelle, dass sie mal alleine da sind und dass er dann solche Sachen seinen Jüngern weitergeben kann. Das funktioniert aber auch nicht immer. Sehr interessant, in Markus 6 etwas davor, der Vorlauf vor der Speisung der 5000. Die Apostel, die hat er gerade losgeschickt und hat denen diesen Predigtauftrag gegeben. Das ist nicht so, dass Jesus nur sagt, haltet den Mund, sondern es gibt diesen Zeitpunkt, wo er die 12 aussendet, es gibt den Zeitpunkt, wo er die 70 oder 72 aussendet. Und hier kommen sie gerade wieder. Die 12 Apostel hatten Vollmacht, Dämonen auszutreiben, Kranke zu heilen. Sie haben gepredigt, das Evangelium vom Reich Gottes. Und jetzt kommen sie wieder, berichten krass, was alles passiert ist. Und in diesem Kontext sagt Jesus ab Vers 31, und er sprach zu ihnen, kommt ihr selbst allein an einen öden Ort und ruht ein wenig aus. Denn diejenigen, die kamen und gingen, waren viele und sie fanden nicht einmal Zeit, um zu essen. Das gleiche Muster wieder, die kommen von einer anstrengenden Predigtreise, aber um Jesus ist ein dermaßenes Buhai, dass sie keine Minute Ruhe haben. Und deswegen Jesus sagt, hey, einmal break, wir gehen da raus. Und sie fuhren in einem Boot allein an einen öden Ort und viele sahen sie wegfahren und erkannten sie und liefen zu Fuß von allen Städten dorthin zusammen und kamen ihnen zuvor. Das ist so krass, die sehen, aha, Jesus legt da ab, die Richtung und alle laufen an den Ort, wo er wahrscheinlich rauskommt. Und als Jesus aus dem Boot trat, sah eine große Volksmenge, surprise. Und wurde innerlich bewegt über sie, denn sie waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Und er fing sie an, vieles zu lehren. Also, das ist interessant, dass Jesus an der Stelle sich darauf einlässt. Es ist nicht so, dass er sagt, alles klar, wir legen wieder ab, fahren an einen anderen Ort. Wenn wir oft genug den See überquert haben, irgendwann werden sie müde, hören auf, uns hinterherzulaufen. Sondern nein, es kommt im Markus-Evangelium 3-mal vor, dass Jesus innerlich bewegt wird, dass es ihn jammert. Und das ist immer wieder im Kontext erstens der Aussätzige, der am Anfang dem Schweigebefehl nicht gehorcht hat, da jammert es Jesus, es jammert ihn später bei der Speisung der 4000 und jetzt hier bei der Speisung der 5000, die sich jetzt hier anbahnt, auch da jammert es Jesus. Aber was macht er konkret? Naja, er stellt sein eigenes Bedürfnis und er stellt das Bedürfnis seiner Jünger zurück zugunsten des Dienstes an den Volksmassen. Aus heutiger Sicht ist das sehr kontrakulturell. Man wird das sagen, das kannst du doch nicht machen. Du kannst doch nicht deine Leute derart verheizen. Die haben gerade eine krasse Reise hinter sich. Die brauchen wirklich mal Ruhe. Bei dir geht es drunter und drüber. Jetzt lass sie doch mal zu Atem kommen. Aber was macht Jesus? In der Situation, die sich ergibt, obwohl das ihr eigentlich versucht zu vermeiden, aber sie ergibt sich,
Er ist innerlich bewegt, weil er die Verlorenheit der Leute sieht. Er sieht, wie führungslos sie sind. Er sieht, wie, in welcher geistlichen Not sie sind. Und dann stellt er die Lehre seiner Jünger, dann stellt er das Ruhebedürfnis seiner Jünger, dann stellt er auch das eigene Bedürfnis nach Gemeinschaft mit Gott, was Jesus immer wieder in der Einsamkeit sucht, stellt er zurück, um den Leuten zu dienen. Gemeinwohl vor Eigenwohl, könnte man sagen. Heute reden wir oft andersrum, ne? Dass wir sagen, keine Nächstenliebe ohne Selbstliebe oder eine gewisse Self-Care. Jesus macht es andersrum. Ich denke nicht ständig und immer, aber an der Stelle macht er es und wird uns damit auch durchaus zum Vorbild, dass es manchmal Hingabe braucht, die vielleicht auch mal über die Grenzen und über die Kräfte hinausgeht. Interessant ist, dass es nicht nur Schweigebefehle gibt, sondern es gibt einen expliziten Redebefehl. Wenn man die Aussendung der 12 Apostel außen vor lässt, dann gibt es tatsächlich nur einen einzigen im Gegensatz zu all den Schweigebefehlen. Wer kriegt den? Den kriegt der Besessene von Gerasa. Je nachdem, welches Evangelium er liest, ist es einer oder zwei. Es ist am südöstlichen Ende des See Genezareths, die Dekapolis, das heidnische Zehn-Städte-Gebiet. Und er legt da an und sofort kommt so ein Typ angelaufen, der eine Legion Dämonen, also 6000 plus, in sich hat und derart wild ist, dass er in Grabhöhlen lebt, dass man ihn nicht bändigen kann. Und natürlich auch er weiß sofort, wer Jesus ist. Markus 5, 18 bis 20. Und als Jesus dann ins Boot stieg, die Dämonen müssen nämlich ausfahren, sie fahren die Schweine, die dann alle in den See stürzen und ertrinken, bat ihn der Geheilte, bei ihm bleiben zu dürfen. Er möchte Jesus nachfolgen. Doch er gestattete es nicht, sondern sagte, geh nach Hause zu deinen Angehörigen und berichte ihnen, wie viel der Herr in seinem Erbarmen an dir getan hat. Also hier jetzt explizit ein Verkündigungsauftrag in seiner Heimat, und das ist ein heidnisches Gebiet, die 10 heidnischen Städte, die Alexander der Große dort gegründet hat. Der Mann gehorchte und fing an, im ganzen 10-Städte-Gebiet zu verkünden, was Jesus an ihm getan hatte, und alle wunderten sich. Und dieser Mann wird zum Katalysator, er wird zum Wegbereiter, dass dieses 10-Städte-Gebiet offen wird für Jesus, und zwar wesentlich offener als Zentral-Judäa, als Jerusalem. Daher hier ein Redeauftrag, ein positiver Impuls, der hier kommt. Allerdings jetzt sehr interessant, dass im gleichen Gebiet, 2 Kapitel später, wieder eine Heilung passiert und diesmal gibt es einen Schweigebefehl. Markus 7, 31 bis 35. Jesus verließ die Gegend von Tyrus und ging über Sidon zum See von Galiläa mitten in das 10-Städte-Gebiet. Wieder südöstlich See Genezareth, Dekapolis, und wieder trifft er auf jemanden. Da brachten sie einen tauben Mann zu ihm, der nur mühsam reden konnte, und baten Jesus, ihm die Hand aufzulegen. Jesus führte ihn beiseite, weg von der Menge, und legte seine Finger in die Ohren des Kranken und berührte dann dessen Zunge mit Speichel. Schließlich blickte er zum Himmel auf, seufzte und sagte zu dem Mann, Ephata, öffne dich. Im selben Augenblick konnte der Mann hören und normal sprechen. Vers 36, 37. Jesus verbot den Leuten, etwas davon weiterzusagen, doch je mehr es ihnen verbot, desto mehr machten sie es bekannt, weil sie vor Staunen völlig außer sich waren. Immer wieder sagten sie, wie wunderbar ist alles, was er macht. Tauben gibt er das Gehör und Stummen die Sprache. So, nochmals, dasselbe Gebiet, Dekapolis. Beim einen sagte, hey, erzähl es allen. Und beim nächsten sagte, hey, auf keinen Fall, und zwar nicht nur dem Geheilten, sondern allen, die das mitbekommen, offensichtlich eine größere Gruppe Menschen. Und denen sagt er jetzt, Leute, nichts erzählen. Aber er ist völlig erfolglos. Je mehr er sagt, auf keinen Fall machen, desto mehr tun es die Leute. Die gängige Erklärung an so einer Stelle ist dann, dass Jesus nicht primär als Wunderheiler bekannt werden wollte. Aber das passt gerade bei dieser Geschichte nicht, weil erstens er ja die Dämonenaustreibung davor explizit beauftragt, dass das öffentlich bekannt gemacht wird, und auch an anderer Stelle, wie zum Beispiel Markus 6, Vers 53 bis 56, da entzieht sich Jesus diesem Massenhype nicht. Also in Markus 6, ab Vers 53, die Leute kommen von allen Seiten und Jesus heilt sie alle. Und selbst wenn sie sein Gewand berühren, die Quasten seines Gewandes, werden sie heil. Also selbst eine körperliche Berührung von Jesus an der Stelle bringt Heilung. Jesus hat nicht versucht, per se die Heilungswunder zu verhindern, oder er hat auch nicht versucht, das an sich zu verstecken. Und er hat immer wieder Phasen gehabt, wo völlig klar war, jeder sieht in Jesus den krassen Heiler und wenn man zu dem geht, wird man gesund. Also die Erklärung, Jesus wollte nicht als Heiler bekannt werden, passt nicht im Gesamtkontext des Markus-Evangeliums. Und ehrlich gesagt, weiß ich auch nicht, warum er das hier verbietet. Also gerade wenn man das davor schaut, dass er das Gegenteil sagt. Was man aber schon sagen kann, ist, dass die Heilung des Taubstummen ein Vorlauf wieder ist zu dem nächsten Ereignis, was passiert, und zwar die Speisung der 4000. Es gibt ja zwei Speisungen, die 5000, das passiert in Galiläa, das sind also eher Juden. Und dann gibt es die Speisung der 4000, die findet in der Dekapolis statt, das sind eher Heiden. Das sind eher Leute, die Gott nicht kennen, die den Gott Israels nicht verehren. Und die Speisung der 4000 ist insgesamt besser als die Speisung der 5000. Bei der Speisung der 5000, Johannesevangelium, wollen sie Jesus zum Brotkönig machen. Bei der Speisung der 4000 ist eher so, ja krass, die Leute, die eigentlich mit Gott nichts zu tun haben, lernen hier die Güte, die Versorgung, die Gnade des Gottes Israel kennen und das führt zum Glauben. Und sowohl der Gehorsam davor, der Redebefehl, als auch der Ungehorsam jetzt beim Schweigebefehl münden in der Speisung der 4000 als positives Glaubensereignis in diesem heidnischen Gebiet. Dann gibt es noch ein paar Schweigebefehle, die sich explizit an seine Jünger richten. Markus 8, 27 bis 30, Jesus zog mit seinen Jüngern weiter in die Dörfer von Caesarea Philippi. Unterwegs fragte er sie, für wen halten mich die Leute? Einige halten dich für Johannes den Täufer, antworteten sie, andere für Elia und wieder andere für einen der alten Propheten. Und ihr, fragte er weiter, für wen haltet ihr mich? Du bist der Messias, erwiderte Petrus. Aber Jesus schärfte ihnen ein, mit niemand darüber zu reden. Warum? Das könnte man sagen, ja, endlich hat es jemand gecheckt. Aber hier liegt das Motiv im fehlenden Kairos-Moment. Die günstige, gelegene, von Gott festgelegte Zeit ist noch nicht da, dass die Öffentlichkeit explizit hört, Jesus ist der Messias. Er redet von sich als Sohn der Menschen. Es wird auch immer mal wieder geredet, dass er der Sohn Gottes ist. Aber dass Jesus das explizit öffentlich so sagt, das kommt in Markus 14, Vers 61 dann, vor den hohen Priestern, wo er gefragt wird. Wieder fragt ihn der hohen Priester und spricht zu ihm, bist du der Christus, der Sohn des Hochgelobten? Jesus aber sprach, ich bin es. Das ist der Kairos-Moment. Das ist der Moment, wo es in die Öffentlichkeit kommt. Der Zeitpunkt, wo Petrus es sagt, das ist auch der Wille Gottes. Ja, in Matthäus sagt Jesus, nicht Fleisch und Blut haben, die das offenbart, Petrus bar Jona, sondern mein Vater im Himmel. Aber zu dem Zeitpunkt war es nur der kleine Jüngerkreis, der das wissen durfte, der auch die Bestätigung von Jesus bekommt, dass es tatsächlich so ist. Also der Zeitpunkt ist ein wesentlicher. Das kann man auch hier so sehen, hier wird es sogar etwas expliziter. Der letzte Schweigebefehl, der Berg der Verklärung, Markus 9. Da haben wir auch wieder so eine geheime Situation. Jesus nimmt ein paar seiner Jünger, nämlich genau wieder die Verdächtigen, Petrus, Jakobus, Johannes, auf einen Berg und dort wird er dann verklärt. Er verändert sich, er kriegt ganz leuchtende Kleider, sein Gesicht fängt an zu leuchten. Plötzlich erscheinen Mose und Elia, reden mit ihm. Der Petrus ist völlig verwirrt, sagt, ha, lass uns hier Hütten bauen, hier ist es gut zu sein. Und dann kommt ab Vers 7, da fiel der Schatten einer Wolke auf sie und aus der Wolke sagte eine Stimme, das ist mein lieber Sohn, hört auf ihn. Und sie schauten sich um und sahen auf einmal niemand mehr, nur Jesus war noch bei ihnen. Als sie dann den Berg hinabstiegen, schärfte ihnen Jesus ein, mit niemand über das zu reden, was sie gesehen hatten, bis der Menschensohn von den Toten auferstanden sei. Also hier ein Event wieder, was eine Art Vorschattung ist, wer Jesus eigentlich ist. Es wird der Auferstehungsleib Jesu schon mal gezeigt. Es wird gezeigt, dass Jesus tatsächlich von Mose und den Propheten her der Messias ist, dass das ein klarer Weg ist. Aber das ist Information, die nur einem sehr, sehr kleinen Kreis vorbehalten ist, bis zu dem Zeitpunkt, wo Jesus von den Toten dann auferstanden ist. Ab diesem Zeitpunkt gilt dann eben eher ein Redebefehl, dass die Jünger gerade das dann weitersagen sollen. Wenn wir das zusammenfassen, dann können wir sagen, dass zum einen der Schweigebefehl von den Adressaten her sehr vielfältig ist. Jesus befiehlt den Dämonen zu schweigen, er befiehlt Geheilten zu schweigen, er befiehlt allen Augen- und Ohrenzeugen zu schweigen, die das gerade mitbekommen haben. Er befiehlt allen zu schweigen, die vielleicht etwas von Jesus wollen könnten, beziehungsweise er versucht es zu verhindern, dass alle, die von Jesus etwas wollen könnten, dass die davon erfahren, dass er da ist. Und dann sind besonders auch die Jünger Adressat des Schweigebefehls, vor allem natürlich Jakobus, Johannes und Petrus, die halt die besonders krassen Sachen mitbekommen. Dann kann man auch sagen, der Schweigebefehl ist erstaunlich erfolglos. Nicht immer, aber es gibt auf jeden Fall gerade bei den Heilungen oder da die Frage, wo ist Jesus gerade, da ist Jesus erstaunlich erfolglos. Es funktioniert nicht. Er sagt was, er versucht was, aber es gelingt nicht. Wo ich so denke, hey Mensch, Jesus, also das ist doch klar, dass das nicht funktioniert. Also wieso gibst du den Schweigebefehl überhaupt? Oder hey, als Sohn Gottes hast du es nicht besser drauf, dass du das nicht besser hinkriegst? Das ist eine Frage, die man sich da stellen könnte. Man sieht auch die negativen Konsequenzen des Ungehorsams, dieser Zirkus, der um Jesus stattfindet, der krass ist und der natürlich positiv ist für die Leute, die geheilt werden, aber negativ ist für den gesamten Dienst Jesus insgesamt. Und dann sehen wir aber auch, dass Jesus immer wieder selber auch das durchbricht durch Ausnahmen. Ja, sowohl bei dem Gerasener, der den Redebefehl bekommt, aber eben dann auch bei der Speisung der 5000, dass Jesus sich halt dann erbarmt über die Masse, die zusammengekommen ist, obwohl eigentlich gerade Jüngerzeit wäre, obwohl eigentlich gerade die Ruhezeit, die Unterweisungszeit für die Jünger dran wäre. Was können wir jetzt aus so etwas lernen, aus so einem Metathema, was man im Markus-Evangelium findet? Zum einen, dass das Wirken Jesu offenbarenden und verhüllenden Charakter zugleich hat. Bei den Gleichnissen wird es explizit gesagt, auch im Markus-Evangelium, Kapitel 4, Vers 10 bis 12. Und wenn Jesus auftritt, dann ist es so, dass viele der Schlüsselevents nur einem kleinen Kreis von Jüngern oder von Glaubenden zuteil wird. Schlüsselelemente der Lehre, Schlüsselelemente dessen, was Jesus tut, wie eben so eine Totenauferstehung, sind verborgen bis zu dem Zeitpunkt, wo die Passion Jesu, wo die Totenauferstehung Jesu und die Himmelfahrt dann passiert sind. Und das hat etwas damit auch zu tun, dass Jesu kommend Gnade und Gericht ist. Sie hören und hören doch nicht, sie sehen und sehen doch nicht. Und wenn wir dieses Mädchen nehmen, das läuft plötzlich wieder rum, aber die meisten merken nicht, dass gerade eine Totenauferstehung à la Elisa und Elia passiert ist. Das heißt, du konntest im unmittelbaren Umfeld von Jesus sein, hast es alles erlebt und hast es trotzdem nicht gecheckt. Selbst dem engsten Jüngerkreis, die ja diese Privilegierung haben, selbst da heißt es in Markus 6, dass sie verhärtete Herzen haben und dass vieles von dem, was ihnen Jesus explizit weitergibt, dass das nicht ankommt bis zu dem Zeitpunkt seiner Totenauferstehung. Das ist übrigens auch heute so, wenn wir als Christen in dieser Welt von Gott reden, hat es genau auch diesen zweifachen Charakter. Den einen ist es ein Geruch zum Tode, sie können es nicht verstehen, es ist eine Torheit. Den anderen ist es ein Wohlgeruch zum Leben, wo das auf fruchtbaren Boden fällt und eine entsprechende Wirkung hat. Dann das Fazit 2 ist, dass es auf den Kairos ankommt. Es kommt auf den richtigen Moment an. Prediger 3, Vers 7, es gibt eine Zeit zu reden und es gibt eine Zeit zu schweigen. Ja, nochmal, eingangs habe ich das erwähnt aus Johannes 7, dass seine Brüder sagen zu Jesus, hey, geh doch nach Jerusalem, mach dich bekannt. Und Jesus sagt da im Vers 6, meine Zeit ist noch nicht da, aber sie wird kommen. Der Kairos-Moment, wo Jesus sich öffentlich macht, wo er auch in Jerusalem im Tempel dastehen wird, ganz klar als Messias anwärtet, der wird kommen. Aber zum Zeitpunkt Johannes 7, da ist er noch nicht da. Heute natürlich ist es so, dass grundsätzlich der Missionsbefehl Jesu gilt. Matthäus 28, 19 bis 20, das heißt, es gilt immer für uns, wenn wir uns fragen, tendenziell reden. Aber natürlich ist die Frage, funktioniert das? Ne? Also wie schätze ich eine Situation ein? Und ich habe jetzt erst vor 2 Tagen ein Erlebnis gehabt. Ich gehe jedes Jahr auf eine Männerwanderung. Ich habe 2 Freunde, die relativ fit sind, fitter als ich. Und dann plane ich immer eine Tour, die uns an die Grenzen bringt. Und einer davon, ich kenne ihn seit über 20 Jahren, einer ist seit 3 Jahren Christ. Ich durfte mit ihm ein Übergabegebet sprechen, eine sehr, sehr schöne Erfahrung, wenn einer der engsten Freunde zum Glauben findet. Der andere will von Gott nichts wissen. Und ich habe seit Jahren das Anliegen, mit dem über den Glauben zu reden, und es funktioniert nicht. Na, manchmal habe ich das richtig als Druck erlebt, zu sagen, boah, ich muss doch mal irgendwie auf den Punkt kommen, und es ist wie eine Blockade da. Und natürlich jedes Mal, wenn ich mit dem Zeit verbringe, bete ich im Vorfeld, Herr, schenk du Gelegenheiten, weil wenn du nicht was schenkst, wird es nicht funktionieren. Selbst wenn ich ansetze, geht es unter oder ich bin irgendwie total gehemmt. Und habe auch diesmal vor dieser Wanderung gebetet und dann treffen wir am Kerlinger Haus im Steinernen Meer aus Stuttgart eine Pädagogin, die mich dann so fragt, ja, wie ich denn religiös sozialisiert sei. Da habe ich ihr erklärt, dass ich die Frage schon schwierig finde, weil das impliziert, dass Religion nur Sozialisation ist. Das hat sie natürlich auch so gesehen. Aber diese Frage der Anni war dann die Steilvorlage, dass wir am nächsten Tag auf der Wanderung durchs Steinerne Meer tatsächlich die Situation hatten, wo wir über das Erlebnis des Vortages in ein evangelistisches Gespräch gekommen sind. Und das war der Zeitpunkt, wo es dran war zu reden. Und das war auch der Kairos-Moment, wo es dann geklappt hat und wo er auch offen war, darüber zu reden. Und das war für mich wieder so ein Punkt, zu sagen, ja, es gilt dran zu bleiben, aber es funktioniert nicht immer zu reden. Aber wenn ich dranbleibe, wenn ich das als Anliegen bewege, dann wird der Moment kommen. Und es war jetzt echt schön, dass das wieder mal nach einigen Jahren tatsächlich möglich war, das zu tun. Und das wäre eben der zweite Punkt. Ne? Wenn sich dann Gelegenheit ergeben, gilt es, diese zu nutzen, selbst wenn man eigene Bedürfnisse zurückstellen muss, wie bei der Speise unter 5000, ne? Wenn die Leute dann da sind. Und auch da hatte ich ein Erlebnis auf dem Rückflug der USA. Ich war Bestman auf einer Hochzeit in Michigan und dann sitze ich im Flugzeug neben so einem gesprächsfreudigen Amerikaner und der quatscht mir das Ohr ab. Und dann kommen wir natürlich auf, ja, was hast du gemacht? Und dann, ja, Bibelschule hier und da und so. Und dann war völlig klar, ich könnte jetzt über das Evangelium reden. Jetzt wäre der Moment da. Aber ich hatte vor mir ein Display mit einer Mediathek von vielen Filmen und ich hatte einfach überhaupt keine Lust, über Jesus zu reden. Ich wollte Film schauen. Habe ich auch gemacht. Aber natürlich ist der Moment verstrichen und sowohl mit dem Mann als auch mit den folgenden Leuten, mit denen ich im Flugzeug so saß, hatte ich nicht mehr die Gelegenheit, über Jesus zu reden. Das heißt, wenn der Moment da ist, muss man ihn beim Schopfe greifen. Das ist übrigens Kairos in der griechischen Mythologie, wird dargestellt als ein Mann, der vorne eine Locke hat und hinten ein kahlgeschoren ist. Und dann gibt es da einen Weisheitsspruch, der sagt, wenn der Kairos-Moment kommt, ergreife ihn bei der Locke, weil er ist schnell, er hat geflügelte Füße. Wenn er vorbei ist, kriegst du ihn von hinten nicht mehr zu fassen. Hinten ist abgeschoren. Und das finde ich sehr, sehr treffend. Genauso erlebe ich das. Fazit 3 und damit komme ich zum Schluss. Gott kommt zu seinem Ziel. Interessanterweise hängt am menschlichen Gehorsam nicht der Erfolg der Mission Gottes, der Erfolg der Mission Jesu. Die Leute haben Jesus überwiegend nicht gehorcht, was den Schweigebefehl angeht, aber es hat trotzdem funktioniert. War vielleicht etwas krasser, es waren vielleicht manche Situationen dadurch wirklich schwierig, Aber hätte Jairus, dessen Tochter wiederbelebt worden ist, hätte Petrus, Jakobus, Johannes, hätten die nicht den Mund gehalten, hätten die den Schweigebefehl ignoriert, Jesus wäre trotzdem zum Ziel gekommen. Die Frage wäre nur gewesen, was sind die Konsequenzen für den Einzelnen, für den, der ungehorsam ist. Weil Ungehorsam gegenüber Gott hat immer Konsequenzen. Ungehorsam bei uns hat immer Konsequenzen. Wir können zum Beispiel dem Missionsbefehl sehr wohl ungehorsam sein, aber es wird immer Konsequenzen haben für uns, während Gott wird zu seinem Ziel kommen. Und deswegen auf der einen Seite göttliche Souveränität, man muss sich keine Sorgen machen, dass der Mensch es vermasseln könnte, aber natürlich ist die Frage, was macht das mit mir, wenn ich derjenige bin, der ungehorsam ist, wo verpasse ich vielleicht das, was Gott durch mich wirken will? Wo komme ich vielleicht unter ein Gericht, weil ich Gott nicht gehorsam bin? Das andere ist, dass Gott gerade einen Weg der Erfolglosigkeit wählt. Und das wäre eigentlich das andere Predigtthema gewesen, was ich genommen hätte, wenn ich nichts vorbereitet hätte. Die Schwachheit Gottes, wo Gott immer wieder Wege wählt, die eigentlich nicht funktionieren. Wo er Dinge macht, wo man denkt, hey, sorry, aber guck doch mal, es läuft doch völlig anders. Und wir lesen in 1. Korinther 1, dass die Schwachheit Gottes Stärke ist, dass die Torheit Gottes Weisheit, Klugheit ist. Wenn also Jesus einen Schweigebefehl gibt, der nicht funktioniert, dann ist es wieder der Weg, den Gott eigentlich insgesamt geht. Dass er einen Weg geht, wo man denkt, funktioniert nicht, ne? Der Messias stirbt am Kreuz, funktioniert nicht. Und dann ist es aber gerade doch der Weg, wie Gott zum Ziel kommt, wie Gott in dieser Welt wirkt. Amen.